Ja, das Thema wurde schon mehrfach genannt. Wir haben es auch hier jetzt wieder vor uns. Und ich möchte den Bibeltext lesen, der hier angegeben ist. An den Abenden hatten wir bisher immer die Evangelien. Heute Morgen haben wir mal einen Brief, den ersten Johannesbrief. Für die, die die Bibel noch nicht so gut kennen, wir haben in der Bibel von diesem Johannes drei verschiedene Teile, das Johannesevangelium, dann die drei Briefe, aus denen wir jetzt lesen, aus dem ersten seiner Briefe, und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes. Also erster Johannesbrief, hier schreibt ein Augenzeuge des Lebens, Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi. Und er schreibt an die Christen damals im ersten Jahrhundert, 1. Johannes 5, Abvers 9, wenn wir schon das Zeugnis oder die Meinung von Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er uns über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, weil er nicht dem Zeugnis glaubt, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Noch einmal der letzte Satz. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nun, Christentum und Gewissheit, das passt für manche nicht zusammen. Die sagen, in der Naturwissenschaft, da gibt es Gewissheit. In der Physik, in der Chemie, in der Astronomie, wo man die Dinge genau berechnen kann, da gibt es Gewissheit. Aber Christentum und Gewissheit, das passt doch nicht zusammen. Das ist ja wie eine runde Ecke. Und es ist eigenartig, wir Menschen sind aber so gestrickt, wir wollen auf allen Gebieten unseres Lebens Gewissheit. Der Günther hat es eben angedeutet. Stellt euch vor, es tut uns irgendwo weh. Dann gehen wir zum Arzt und sagen, Herr Doktor, hier tut's weh. Und dann macht er Ultraschall und Computertomographie. Nein, noch besser Kernspintomographie, weil es könnte da doch etwas sein, was dringend behandelt werden muss. Wir wollen Gewissheit. Oder tritt jemand eine neue Stelle an. Er will sofort wissen, wie viel verdiene ich hier? Wie viel Urlaub, wie viel Sozialleistungen. Keiner tritt eine neue Stelle an und sagt, ach, die werden das schon alles richtig machen auf dem Personalbüro. Man will vorher Gewissheit haben. Oder, noch ein Beispiel. Ein junger Mann verliebt sich in ein junges Mädchen. Sowas soll ab und zu vorkommen. Und eines Tages fragt er seine Angebetete, sag mal, willst du meine Frau werden? Und sie antwortet, jein. Meint ihr, dann wird er glücklich sein? Der will ein klares Ja oder ein klares Nein. Der will Gewissheit haben, wo er dran ist. Auf allen Gebieten unseres Lebens wollen wir Gewissheit haben. Wir sind so. Aber jetzt kommt was Seltsames. Gott gegenüber, wo wir einmal die nie endende Ewigkeit verbringen werden, da begnügen wir uns mit einer seltsamen Ungewissheit und leben dahin, als sei das Nebensächlichste der Welt. Dabei ist es die wichtigste aller Fragen, zu wissen, wo man die Ewigkeit verbringen wird. Und schauen Sie, wenn wir die Bibel aufschlagen, wir können sie aufschlagen, wo wir wollen. Sogar schon im Alten Testament hatten die Menschen Gewissheit. David sagt einmal in einem Psalm, er wird mich erretten aus der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Das wusste David. Oder wir haben eben gehört von Günther Paulus in diesem Triumph der Heilsgewissheit in Römer 8. Wir wissen, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes scheiden kann. Er sagt, wir wissen es. Johannes schreibt, solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Die Bibel ist voll von Gewissheit. Und darum kann auch jeder von uns zu dieser Gewissheit finden, gelangen. Und wir fragen heute Morgen, wir stellen 4 Fragen und geben dann hoffentlich auch befriedigende Antworten auf diese Fragen. Erste Frage, worauf gründete sich die Gewissheit der Männer und Frauen in der Bibel, Klammer auf, oder unsere heute? Worauf gründet sich die Gewissheit? Antwort, auf Tatsachen, auf Fakten, nicht auf Vermutungen und Eventualitäten. Gewissheit muss auf Fakten gründen. Und ich will Ihnen mal einige nennen, auf die sich unser Glaube heute gründen könnte, wenn wir denn glauben wollen und unser Vertrauen auf die Wahrheit der Schrift setzen. Da ist die erste Tatsache, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Ich glaube, viele von uns sind damit einverstanden, aber vielleicht sind auch Einzelne gekommen, für die ist er bisher vielleicht ein guter Mensch. Ein Sozialrevolutionär, der eine bessere Gesellschaft schaffen wollte und dann doch irgendwie gescheitert ist. Manche halten ihn auch für einen Religionsstifter, wie Buddha, Konfuzius und Mohammed. Manche glauben, er sei der erste Hippie gewesen, der mit langen Haaren und einem wallenden Bart durch die Gegend gelaufen ist. Menschen machen sich seit 2000 Jahren Gedanken, wer war dieser Jesus Christus von Nazareth? Theologen haben sich den Kopf zerbrochen, Historiker, Philosophen, ach, sogar Rudolf Augstein, der Gründer des Spiegel, hat so ein Buch verzapft über Jesus von Nazareth und seine klugen oder weniger klugen Gedanken da reingeschrieben. Menschen machen sich Gedanken, die Zeitungen, der Spiegel bringt immer zu Weihnachten und zu Ostern irgend so eine Revolvergeschichte, ja? Oder der Stern oder andere Illustrierte. Und das Internet ist voll von Theorien, von Verschwörungstheorien, dass Jesus im Himalaya irgendwo beerdigt wurde und noch mit Maria Magdalena ein Kind gezeugt hat. Hey, Leute, Johannes schreibt, wenn wir die Meinung von Menschen annehmen, das können wir. Dann hast du aber eine Menschenmeinung. Du kannst ja eine aussuchen von diesen vielen. Oder wir können Gottes Wort glauben, denn Gott hat Zeugnis gegeben über seinen Sohn. Johannes schreibt, wenn wir das Zeugnis von Menschen, die Meinung von Menschen über Jesus annehmen, Gottes Zeugnis ist größer, denn das ist Gottes Zeugnis, dass er über seinen Sohn Zeugnis gegeben hat. Als Jesus damals am Jordan zur Taufe ging. Meine Frau ist gerade in Israel, deswegen ist sie nicht hier, ja? Sie ist in Israel, vielleicht ist sie heute am Jordan. Sie hat mir noch nicht verraten, wo sie heute hinfahren mit einer Reisegruppe. Auf jeden Fall, da ging Jesus zum Jordan und wurde getauft. Und da ging der Himmel auf und eine Stimme war zu hören, die hat gesagt, schaut mal, was ich euch für einen schönen Religionsstifter geschickt habe. Was hat die Stimme gesagt? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist Gottes Zeugnis und das kann man glauben. Das ist eine Tatsache. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und als Gottes Sohn hat er hier auf dieser Erde ein unvergleichliches Leben gelebt. Unvergleichlich. Was war an seinem Leben unvergleichlich? Er war Mensch wie wir. Er hat gegessen, getrunken, er ist müde geworden, er hat geweint. Er war Mensch wie wir, ganz Mensch, wahrer Mensch, aber auch wahrer Gott. Und deswegen hat er nie gesündigt. Er war nie auf der Verliererstraße. Dass die Sogkraft der Hölle, die in unserem Leben manchmal so mächtig ist und uns zum Bösen hinzieht, die war aufgehoben in ihm, die kannte er nicht. Er hat nie gesündigt. Er konnte vor seinen Feinden stehen und sagen, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Überlegen Sie bitte mit mir. Unsere Freunde, unsere engsten Familienangehörigen, die es gut mit uns meinen. Wie viele Fehler sehen die schon an uns? Der Ehepartner, die Kinder, die Eltern, die Geschwister. Wie viele Fehler sehen die schon an uns? Und wenn Feinde mit der Lupe gucken, wie viel werden die sehen? Und Jesus stand vor seinen Feinden und konnte sagen, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie mussten verstummen. Er lebte ein unvergleichliches Leben. Selbst im Sterben half er noch dem mit ihm gekreuzigten Mörder, darüber haben wir gestern Abend gehört, zum ewigen Leben. Er dachte an den Hauptmann, der unter dem Kreuz stand, an seine Mutter. Selbst im Sterben war er für andere da. Er lebte wirklich unvergleichlich. Aber hören Sie, das hätte uns noch nicht in den Himmel gebracht, keinen von uns. Es muss eine dritte Tatsache hinzukommen. Jesus Christus ist auch unvergleichlich gestorben. Jetzt sagen wieder einige, wieso ist er denn unvergleichlich gestorben? Es hat doch immer wieder Menschen gegeben, auch hier in Deutschland, die sind irgendwie besonders gestorben. Heldenhaft, heroisch, imponierend. Soll ich Ihnen ein Beispiel nennen? Nicht aus Deutschland, aus Griechenland. Der griechische Philosoph Sokrates, der wurde wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Schon eine Weile her, ja. Und dann musste er einen Giftbecher nehmen und er nahm ihn, trank ihn auf Ex in einem Zug und als er schon das Gift in seinem Körper hatte, hat er noch mit seinen Freunden, die um ihn herum saßen, über die Unsterblichkeit der Seele diskutiert, bis er vom Stuhl sank und dahin schied. Ist das kein heldenhafter Tod? Ist das kein imponierender, heroischer Tod? Wie kann ich sagen, Jesus von Nazareth sei unvergleichlich gestorben? Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments, vor allem des Hebräerbriefs, ist Jesus gar nicht heldenhaft gestorben, sondern mit viel Geschrei und Tränen. Golgatha, das war kein Oberammergau. Wenn dort nächstes Jahr wieder, alle 10 Jahre, ein Dorfschauspieler für 20 Minuten ans Kreuz gebunden wird, dann steigt er hinterher wieder runter vom Kreuz und geht in seine echte bayerische Kneipe und zapft echtes bayerisches Bier. Das ist Oberammergau. Aber Jesus ist qualvoll verröchelt in Sonnenglut. Das war kein Oberammergau. Das war keine Matthäus-Passion, wie sie in der Osterzeit in unseren großen Kirchen aufgeführt wird. Das war ein ganz grausames Schauspiel. Da haben alle Umstehenden ihr Angesicht verborgen. Das war das Sterben Jesu. Wieso kann ich sagen, er sei unvergleichlich gestorben? Schauen Sie. Alle diese Menschen, die ich eben genannt habe, zum Beispiel Sokrates, der ist mit dem Sterben fertig geworden. Der hat nicht viel Aufsehen gemacht, den Giftbecher getrunken und weg war er. Das gibt es auch hier in Ortenburg im Landkreis Passau. Menschen kriegen eine schwere Krankheit, machen nicht viel Aufsehen und gehen dahin. Die werden mit dem Sterben fertig. Aber Jesus ist doch dort am Kreuz nicht nur mit dem Sterben fertig geworden, sondern mit dem Tode. Die Bibel sagt, der Tod ist der letzte Feind. Den hat er dort besiegt und hat dem Teufel den Kopf zertreten. Das ist dort am Kreuz geschehen. Mit seinen angenagelten Händen hat er ihm den Kopf den Hausrat geraubt und mit den angenagelten Füßen den Kopf zertreten. Also wir sehen, er ist wirklich unvergleichlich gestorben. Aber es hätte immer noch nicht gereicht, um einen einzigen von uns aus der Gewalt Satans zu reißen. Es musste noch eine Tatsache hinzukommen. Jesus Christus ist auch unvergleichlich auferstanden. Ohne das wäre es alles vergeblich gewesen. Er ist unvergleichlich auferstanden. Jetzt fragen wir wieder, wieso unvergleichlich? Es hat ja auch andere gegeben, die schon vor ihm auferstanden sind. Ja, Jesus selbst hat mindestens 3 Menschen auferweckt. Den Jüngling von Nain, die Tochter des Jairus und den Lazarus, der schon 4 Tage tot war. Aber wir müssen fragen, wohin sind die denn auferstanden? Haben Sie das schon mal bedacht? die sind doch zurückauferstanden in ihr altes Leben hinein, die waren wieder in ihrem kranken, sterblichen Leib und eines Tages mussten sie noch einmal sterben. Die Ärmsten möchte ich da gerne hinzufügen. Ist nicht angenehm zu sterben, ja? Die mussten zweimal sterben in ihrem Leben. Aber Jesus alleine ist nach vorne auferstanden, in eine neue Existenzwirklichkeit. Als er auferstanden war, konnte er mitten in die Schar seiner verängstigten Jünger hineinkommen, obwohl die Türen verriegelt waren. Er trat mitten hinein und zeigte ihnen seine durchbohrten Hände und Füße und Seite und sagte sogar einem Skeptiker wie Thomas, sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Er ist nach vorne auferstanden. Und dann gibt es noch ein Problem, das müssen wir hier klären. Es gibt manche Menschen, die glauben und meinen, er sei im Glauben der Jünger auferstanden. Also mit anderen Worten, die konnten das nicht fassen, dass er jetzt tot war. Die hatten alles auf diese Karte gesetzt, 3 Jahre ihm nachgefolgt und jetzt war er tot. Und dann haben sie gesagt, komm, wir erzählen weiter von ihm, wir predigen von ihm. Und dann ist er auferstanden in die Predigt, ins Kerygma. In der Theologensprache, ja. Und da überall, wo von ihm gepredigt wird, da lebt er weiter, so wie Goethe auch noch weiterlebt in seinen Werken. Was ist denn das für ein Schmarrn? Entschuldigung, wenn ich mal bayerisch da rede, ja. Was ist denn das für ein Unsinn? Die Leute haben doch das Neue Testament nicht gelesen, scheinbar. Er ist nicht im Glauben, sondern gegen den Glauben seiner konsternierten Jünger auferstanden. Die konnten es ja selbst nicht fassen. Die brauchten ja mehrere extra Erscheinungen von ihm, bis sie es endlich begriffen hatten, dass er wirklich lebt. Und sie haben mit ihm gegessen und waren 40 Tage mit ihm unterwegs. Und mehr als 500 haben ihn einmal gesehen. Und darum ist die Auferstehung Jesu Christi historisch gesehen besser bezeugt als die Schlacht von Waterloo, als Napoleon sein Waterloo erlebt hat. Wenn das einer anzweifelt, den holt man ja mit der Zwangsjacke ab. Aber die Auferstehung Jesu, das kann man ruhig anzweifeln, ja? Sie müssen einfach wissen, die öffentliche Meinung ist fast immer gegen Gott gerichtet. Fast immer. Und die Medien, das ist doch kein Wunder, dass die was anderes verbreiten. Aber gehen wir doch zurück zur Bibel, wo Augenzeugen das niedergeschrieben haben unter der Androhung, dass es ihr Leben kosten würde. Das ist doch bezeugt und das kann man glauben. Jetzt haben wir einen langen Gedankengang gehabt, das weiß ich. Und bitte rechnen Sie das nicht hoch, weil ich gesagt habe, 4 Punkte, die dauern nicht alle so lang. Uns denken jetzt manche, ach du liebe Zeit, heute gibt es um 2:30 Mittagessen. Nein, bitte nicht, ja. Wir haben die erste Frage geklärt. Frage Nummer 2. Das, was wir eben gerade gehört haben, diese 4 Tatsachen, das ist alles vor 2000 Jahren auf einem anderen Kontinent passiert, da in Israel. Wie kommt das heute im Atom- und Computerzeitalter in unser Leben? Wie gelange ich zu dieser Gewissheit? Darf ich mal zunächst so formulieren, für Wahrhalten all dessen genügt nicht. Es gibt Menschen, die halten das alles für wahr, vielleicht auch unter uns. Ich sage Ihnen was, ich habe das früher auch für wahr gehalten. Dann stand ich mit meinem Whiskyglas in der Hand an der Theke in meiner Stammkneipe und habe im angetrunkenen Kopf zu meinen Freunden gesagt, doch, ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Das habe ich immer für wahr gehalten. Aber ich war Lichtjahre davon entfernt. Das ist nicht nur eine intellektuelle Sache, die man da oben im Kopf abhaken kann. Für wahr halten genügt nicht. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Was ist denn das für ein seltsames Wort? Ein Herrschaftswechsel. Ich möchte es an einem Bild erklären, nachdem wir diesen Vers gelesen haben. Johannes schreibt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Mit anderen Worten, der Sohn muss in unser Leben kommen. Er bringt diese Gewissheit mit. Ohne Jesus, ohne den Sohn, kann man diese Gewissheit nicht haben. Er muss in unser Leben kommen. So, und in dem Evangelium schreibt Johannes, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht oder die Legitimation, das Recht, Gottes Kinder zu werden. Man muss ihn aufnehmen. Er ist nicht von Geburt an in unserem Leben. Irgendwelche gut gemeinten kirchlichen oder freikirchlichen Rituale haben ihn auch nicht in unser Leben gebracht. Sondern man muss ihn persönlich aufnehmen in sein Herz und Leben. So, und ich sagte, ich brauche ein Bild. Hier sind ja auch Kinder unter uns, ältere Kinder, ja, die dem gut folgen können. Da ist ein Riesentanker, der ist aus China gekommen und voll mit Containern, ja. Und der steht vor dem Hamburger Hafen und will da die Ladung löschen, wie man sagt. Und dann fährt er bis zu einem bestimmten Punkt und da bleibt er stehen. Und dann kommt ein kleines Boot angefahren und der Lotse geht an Bord. Ja, da wird eine Strickleiter runtergelassen, so ist das schon lange und so bleibt das wahrscheinlich auch. Und dann geht der Lotse an Bord, der Lotse, der kennt den Hamburger Hafen wie seine Westentasche. Und der wird dann jetzt das Kommando übernehmen. Dann gibt es diesen sogenannten Kommandowechsel. Der Kapitän, der das Riesenschiff tausende Seemeilen über die Weltmeere gesteuert hat, der geht an die Seite und übergibt dem Lotsen das Kommando. Und der bringt es dahin, wo es eben hin muss. Das ist ein sehr gutes Bild für eine echte Bekehrung, meine lieben Freunde. So muss es auch in unserem Leben werden. Jesus Christus will an Bord kommen unseres Lebensschiffes, aber nicht als Matrose, der in der Kombüse die Kartoffeln schält, sondern als der Kapitän, als der Herr unseres Lebens. 522 Mal steht im Neuen Testament, dass Jesus Christus der Herr ist. Griechisch Kyrios, das deutsche Wort Kirche, kommt von diesem griechischen Wort. Die Kirche, die ihm gehört, dem Herrn, dem Kyrios. Und wenn es tausendmal im Neuen Testament stehen würde, es muss in unserem Leben Wirklichkeit sein. Und da muss sich jetzt jeder von uns selber fragen. Gab es diesen Augenblick des Kommandowechsels, des Herrschaftswechsels in meinem Leben, wo ich an die Seite getreten bin und er durfte mein Leben übernehmen als Kapitän? Er durfte ans Regiepult meines Lebens, er ist jetzt der Herr und ich habe gesagt, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Gab es diesen Herrschaftswechsel? Wenn nicht, kann ich es ihnen schriftlich geben mit Brief und Siegel, dass sie noch nicht errettet sind. Dann sind sie noch unterwegs auf einem falschen Dampfer. Sie müssen auf das richtige Schiff und dort will Jesus Christus Herr werden. Das nennt die Bibel Bekehrung. Und ohne Bekehrung wird keiner im Himmel sein. Der kann heißen, wie er will. Die Bibel sagt, man muss umkehren und von Neuem geboren werden. Das sind die zwei Seiten dieses Vorgangs. Dritte Frage. Wir fragten, worauf gründet sich die Gewissheit? Auf Tatsachen. Wie kommt das in unser Leben? Indem wir Jesus Christus als Herrn und Retter aufnehmen. Willentlich, in einem Gebet, nicht in einer Hostie. Ich muss es ganz deutlich sagen, dass da niemand irrt, sondern willentlich im Gebet, ohne manipuliert zu sein. Das macht man nicht, um dem Ehepartner einen Gefallen zu tun oder den Eltern oder dem Freund. Jeder für sich. Ich will Jesus Christus gehören und er soll mein Herr und Ritter sein. Herr und Retter sein. So, was bestätigt die Gewissheit? Wieder muss ich zuerst negativ formulieren, nicht das Gefühl. Wissen Sie, wenn man Jesus Christus einmal angenommen hat, wenn man zu ihm gekommen ist, wenn man sein Vertrauen auf ihn gesetzt hat, dann heißt das nicht so und jetzt geht man die nächsten 50 Jahre locker durchs Leben hindurch und es kann einem nichts mehr anfechten. Nein, wir werden durchgeschüttelt manchmal, hat der Günther zu Beginn gesagt. Christen kriegen genauso viele Krankheiten wie Nichtchristen auch und erleben Verlust und alles Mögliche kann passieren. Es kann auch Krieg kommen in unserem Land. Wer weiß es denn? Und deswegen fragen wir, wie wird die Gewissheit bestätigt? Nicht durch das Gefühl. Gefühle sind eine schöne Sache. Gott ist nicht gegen Gefühl, er hat uns so geschaffen. Wir sind eine Einheit aus Verstand, Wille und Gefühl. Wunderbar. Wahrscheinlich haben die weiblichen Wesen unter uns ein bisschen mehr davon abbekommen und wir Männer ein bisschen weniger, aber wir alle haben Gefühle und das ist gut. Aber Gefühle begründen nichts. Ich will Ihnen den Unterschied sagen zwischen Gefühl und Gewissheit. Gefühle gehen in den Krisen unseres Lebens baden, während Glaube und Gewissheit hingegen in solchen Situationen sogar noch wachsen können. Stellen Sie sich vor, wir haben heute Morgen so einen schönen Gottesdienst, der Chor hat gesungen, alles ist so wunderbar und heute Nachmittag kriegen Sie Zahnschmerzen. Ich sage Ihnen, Ihre schönsten und frömmsten Gefühle werden über alle Berge sein. Sie werden nur noch ein Gefühl haben, und zwar ein Schmerzgefühl, ja, sonst keins mehr. Sehen Sie, Gefühle gehen in den Krisen unseres Lebens baden, aber Gewissheit, die kann sogar noch steigern, sich steigern und fest werden. Wie anders hätten jene Märtyrer, die im Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, zur Hinrichtung geführt wurden in der Zeit der Sowjetunion, um ihres Glaubens willen. Wie anders hätten sie ihren Henkern zurufen können, Achtung, grüßt uns die Sterbenden, wir gehen ins Leben. Glaubt ihr, das war ein frommes Gefühl? Von wegen, das war felsenfeste Gewissheit, die angesichts des Todes sogar triumphieren konnte. Also wir sehen, Gefühle begründen nichts. Schön. Ist wie die Sahne auf dem Kuchen, aber wenn mal kein Sahne auf dem Kuchen ist, schmeckt er trotzdem. Ja? Zweitens, das Wort Gottes. Nicht das Gefühl, sondern das Wort Gottes. Und jetzt verstehen wir, warum ich diesen Vers 13 eben zweimal gelesen habe. Können Sie sich erinnern? Ich habe ihn wiederholt. Das ist die entscheidende Aussage in dem Abschnitt, den wir heute Morgen hier entlang gehen. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Geschrieben, damit ihr wisst. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir alle wichtigen Dinge unseres Lebens schriftlich kriegen? Als wir geboren wurden, bekamen wir eine Geburtsurkunde, wahrscheinlich mehr unsere Eltern, ja? Haben wir schriftlich gekriegt, dass wir da sind. Als wir geheiratet haben, alle Verheirateten haben eine Heiratsurkunde zu Hause. Als wir ein Grundstück gekauft haben, haben wir eine Grundstücksurkunde bekommen. Und ich verrate Ihnen was, wenn wir sterben, kriegen wir sogar eine Sterbeurkunde. Dann kriegen wir es schriftlich, dass wir gestorben sind. Ja? Wir kriegen alle wichtigen Dinge in unserem Leben schriftlich. Und Gott hat es uns schriftlich gegeben, dass wir seine Kinder sind, dass wir gerettet sind, dass wir das ewige Leben haben. Und wo hat er uns das gegeben? Hier, in seinem Wort, in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Da steht es. Da hast du es schriftlich bekommen. Und jetzt ist die Frage, ob du es zu Recht für dich in Anspruch nimmst. Schaut, meine lieben Freunde, jetzt muss ich etwas sehr Wichtiges sagen. Ich komme ein bisschen herum in dieser Welt. Anfang dieses Monats war ich noch in Argentinien und Uruguay, um das Wort Gottes zu dort zu verkündigen und ich mache überall dieselbe Erfahrung, überall. Dort, wo Menschen die Bibel, ihre Bibel lieben und sie fleißig lesen und ihre Wurzeln hineinsenken in das Wort Gottes, ja, da muss man seine Wurzeln haben. Da wird die Gewissheit immer und immer wieder gestärkt, auch wenn eine Anfechtung kommt. Die Anfechtungen bleiben nicht erspart. Aber dann kann es sein, man schlägt plötzlich den Propheten Jesaja auf und liest da so eine wunderbare Stelle. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und man weiß, oh ja, danke Herr, da hast du es mir wieder neu zugesagt. Oder die vielen Stellen im Neuen Testament. Die kriegen immer wieder die Gewissheit, es wird bestätigt durch das Wort Gottes. Auch durch Predigten, durch gute Bücher, die man liest, ja, durch Gespräche, die man führt. Das kann Gott alles gebrauchen. Aber dann gibt es auch andere Christen, die gehen sehr großzügig mit der Bibel um. Alle 3-4 Wochen schauen sie mal rein. Wenn das Kapitel zu lang ist, dann lesen sie lieber nur die Losung und den Lehrtext. Und das war's dann. So geistliche Diätspezialisten, ja. Und ihr lieben Freunde, ich muss das mit aller Deutlichkeit sagen, so wird man vielleicht eine Zeit lang durchkommen, vielleicht. Wenn nichts Schlimmes im Leben passiert, kann man so eine Weile durchkommen. Aber wenn die wirklichen Krisen kommen in unserem Leben, kommt man mit so einem oberflächlichen Glauben nicht durch. Ich werde nicht vergessen, wie ich einen Anruf bekam, war eine Frau dran und sagte, Wilfried, du musst sofort kommen. Ich sage, was ist denn? Ja, bei meinem Mann wurde ein Gehirntumor diagnostiziert. Er ist schon in der Klinik, er soll morgen operiert werden. Er ist total durch den Wind, er braucht dich, du musst kommen. Ja, ich war aber 250 Kilometer weg. Da habe ich mich ins Auto gesetzt und bin mit Blaulicht nach Karlsruhe gefahren, ja, sozusagen. Und dann fand ich jemanden vor, einen Mann, der 40 Jahre lang in solchen Versammlungen gesessen hatte. Und es war nichts da. Es war nichts da. Es war kein Boden unter seinen Füßen. Ich sage das mit aller Vorsicht. Ich hatte noch keinen Gehirntumor. Ich weiß nicht, was diese Situation bedeutet, weiß ich nicht aus Erfahrung. Aber ich hoffe, dass doch mehr Fundament da ist, wie bei diesem armen Bruder, ja, der so angefochten war und es war nichts da. Natürlich habe ich ihm Zuspruch gegeben. Natürlich, weil ich kannte ihn, ich wusste, dass er ein Jünger Jesu ist, aber offensichtlich waren die Wurzeln nicht tief genug gesenkt im Wort. Und darum, ich bitte euch, auch ihr jungen Leute, lest die Bibel, lest fleißig die Bibel. Ich bin vor 39 Jahren und 10 Monaten zum Glauben gekommen und durch Gottes große Güte konnte ich jeden Tag seitdem meine Bibel lesen, ohne eine einzige Ausnahme. Das ging aber nur deshalb, weil ich nicht auf der Intensivstation gelegen bin, wo ich die Bibel nicht hätte lesen können und weil ich nicht im Gefängnis war, noch nicht, das kann auch noch passieren, wo mir die Bibel weggenommen wurde. Ja, darum konnte ich sie jeden Tag lesen. Lesen wir doch die Bibel. Gründen wir uns im Wort Gottes und dann werden wir das hier erleben. Und unser Glaube wird nicht so irgendwie im Gefühlsraum hängen bleiben. Der Dr. Scofield, von der die erste Studienbibel der Weltgeschichte geschrieben hat, die Scofield-Studienbibel, der hat einmal gesagt, Rechtfertigung ist der Akt Gottes, durch den er alle diejenigen für gerecht erklärt, die an Jesus Christus glauben. Das ist so. Aber jetzt Achtung. Dieser Akt findet im Herzen Gottes statt, und nicht im Nervensystem oder im Gefühl des Gläubigen. Das kann man nicht fühlen. Manchmal fühlt man es vielleicht, aber dann ist das Gefühl wieder weg. Wie wir eben gehört haben, in Krisen ist das Gefühl weg. Das fand im Herzen Gottes statt und das ist uns geschrieben im Wort. Und darauf gründen wir uns, nicht auf unser Nervensystem. Wir fragen, was bestätigt die Gewissheit? Noch ein dritter Punkt, der Heilige Geist. Ich will es einfach der Vollständigkeit halber erwähnen, obwohl es wert wäre, da länger stehen zu bleiben. Aber ich will es nur erwähnen. Paulus schreibt wiederum auch in diesem Kapitel, aus dem Günther vorhin zitiert hat, denn sein Geist, das ist der Heilige Geist, gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und wie macht das der Heilige Geist? Ich habe es nicht anders erfahren, als dass der Heilige Geist ein Wort Gottes nimmt, so wie ich eben zitiert habe, Jesaja 43, Vers 1 oder Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sondern annehmen. Er nimmt irgendein Wort der Bibel und bezeugt uns damit die Gewissheit. Und ein viertes muss ich noch erwähnen und danach schließen wir mit dem letzten Punkt. Durch die Veränderung meines Lebens, auch das kann meine Gewissheit bestätigen. Denn Paulus schreibt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das muss nicht immer so spektakulär sein, wie bei denen, die in allen Sünden gelebt haben und gesoffen und gehurt und geflucht und so weiter haben und dann haben sie sich bekehrt, da ist natürlich dann der Wandel äußerlich gesehen deutlicher und krasser, als wie wenn man in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Da war man vielleicht auch ein Sünder, da war man ein kleiner, stolzer Pharisäer und hat gedacht, man ist ja nicht so schlimm wie die Klassenkameraden und so. Das kann sein, dass es äußerlich eine große Veränderung ist oder auch weniger. Hauptsache innerlich verändert sich's und es kommt zu einer Umwertung aller Werte. Und das meint Johannes hier, weil Menschen, in die Jesus Christus einkehrt, da kehrt er dann auch aus und manchmal mit eisernem Besen. Da müssen einige Dinge rausfliegen, da muss man mal richtig aufräumen. Manche müssen sogar in ihrem Kleiderschrank aufräumen und manche in ihrer Bibliothek und manche müssen Buddha-Statuen entsorgen und manche müssen auch auf ihrer Festplatte ein bisschen aufräumen. Wo Christus einkehrt, da kehrt er aus. Manchmal mit eisernem Besen. Und so verändern sich Menschen von innen heraus. Ihr Lieben, da müssen wir auch nicht rumdoktern an solchen, die ihre ersten Schritte mit Jesus machen. Da müssen wir nicht sagen, jetzt geh mal zum Friseur und jetzt mach mal das. Warten wir doch, bis der Geist Gottes sein Werk tut. Das muss von innen nach außen gehen. Lieblose Leute, die immer schnell mit anderen fertig waren, lernen zu lieben und Beziehungen zu leben und sogar zur eigenen Schwiegermutter ein gutes Verhältnis aufzubauen. Ihr wisst ja, manche denken, was ist flüssiger als Wasser? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig, ja. Aber so dürft ihr nicht denken. Dann lernt man sogar zur eigenen Schwiegermutter ein gutes Verhältnis aufzubauen. Meine lebt noch in Österreich und ich habe von Anfang an, vom ersten Tag, ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Da bin ich sehr dankbar für. Und sie lernen auch eben anders zu leben. Geizige Leute, die immer einen Krampf in der Hand hatten, wenn da mal ein Beutel durch die Reihen gegangen ist oder irgendwo eine Gelegenheit war, zu helfen, zu spenden, da haben die immer einen Krampf gekriegt in der Hand. Ja? Sie lernen, ihre Hand zu öffnen und zu helfen, mitzuhelfen im Reich Gottes und wo Not ist. Oder gottlose Leute, die immer nur die Faust geballt haben in der Hosentasche oder öffentlich, sie lernen, ihre Hände zu falten und zu beten. Und gebundene Leute, die gebunden waren an Nikotin, an Alkohol, an Tabletten, an andere Dinge bis hin zur Pornografie. Sie lernen, frei zu werden. Das geht nicht immer schlagartig, das geht nicht immer auf einen Knopfdruck. Das kann ein langes Ringen sein, auch mit Fallen und Aufstehen. Das weiß ich alles. Aber es bleibt dabei, was Paulus sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich hoffe, dass viele von uns diese Veränderung erlebt haben. Ich möchte noch gerne an dieser kuriosen Skizze etwas verdeutlichen. Man kann auf zwei verschiedene Weisen von Deutschland in die Schweiz gelangen. Man kann zum Beispiel bei Basel die Autobahn A5 benutzen und das mache ich manchmal und ich habe dann meistens Bücher zu verzollen, wenn ich die mit in die Schweiz nehme, da muss ich hier anhalten, ich kenne den Grenzübergang Basel sehr gut und da ist ein Grenzstein und hier bist du noch in Deutschland, aber wenn du einen großen Schritt machst, bist du in der Schweiz. Die Grenze ist genau vermessen, da kannst du also mit einem Schritt oder auch mit dem Auto, wenn du eine Vignette hast, kannst du durchfahren langsam, dann bist du ganz schnell von Deutschland in der Schweiz. Das sind die Menschen, die sich scheinbar aus einem gottlosen, weltlichen Leben bekehren. Die kommen in eine solche Veranstaltung oder bei einer anderen Gelegenheit, nehmen sie Christus an und die gehen praktisch hier bei Basel über die Autobahn. Die machen einen großen Schritt und dann sind sie in der Schweiz. Dann sind sie nicht mehr in Deutschland, sie sind in einem neuen Land. Während man auch in Friedrichshafen mit der Fähre über den Bodensee fahren kann, habe ich auch schon hinter mir mit der Autofähre, mein Auto drauf auf dem Schiff und dann kommt man in Romanshorn in der Schweiz an. Und der Unterschied ist der, die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, die ist auch auf dem Bodensee genau vermessen, aber da ist kein Grenzstein und kein Grenzbaum und kein, nicht mal eine Boje ist da im Wasser, ja? Und da weißt du nicht, wenn du darüber fährst, bin ich noch auf deutschem Territorium oder bin ich schon in der Schweiz? Ganz sicher weiß man es erst, wenn man da in Romanshorn aussteigt. Ja? Dann ist ganz klar, man ist in der Schweiz angekommen. Und das ist ein Bild für diejenigen, die in einem christlichen Elternhaus groß werden und dann mit 5, 6 Jahren zum ersten Mal dem Herrn Jesus ihr Leben anvertrauen, wie es meine Kinder auch gemacht haben. Und das nimmt unser Herr sehr ernst, Kinderbekehrungen sehr ernst. Und kann sein, mit 13, 14 haben sie eine tiefere Erkenntnis von sich selbst und ihren Sünden und vom Heil. Dann kann sein, sie erneuern das noch einmal in einem Gespräch, bei einer Evangelisation oder so. Und es kann sein, mit 18, 19, da haben sie noch irgendein tieferes Erlebnis und dann kommen sie endlich zur Heilsgewissheit. Sie schwimmen sozusagen über den Bodensee und das Ganze kann sich einige Jahre hinziehen, bis sie es ganz sicher wissen, jawohl, ich weiß, ich bin in der Schweiz angekommen. Stimmt das, was ich sage? Hier sind einige, die sind über den Bodensee geschwommen, ja? Und du musst gar nicht genau wissen, wann du hier über die Grenze gegangen bist. Gott weiß ganz genau, wann seine Kinder geboren werden. Die geistliche Geburtsurkunde, die ist im Himmel, ja? Gott weiß das ganz genau. Aber so wie wir uns an unsere biologische Geburt nicht erinnern können, meine Eltern, die wussten das ganz genau, aber ich nicht, ja? Ich weiß den Tag heute, ich muss das glauben, dass die Geburtsurkunde stimmt. Ich bin an dem Tag geboren, als Franz Josef Strauß seine Frau Marianne geheiratet hat. Das müsst doch ihr Bayern alle wissen, wann das war oder nicht. Ja? Naja, ist egal. Auf jeden Fall, da wichtig ist, dass du weißt, du bist auf Schweizer Boden angekommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Schweizer gefreut haben, als ich denen das mal gezeigt habe? Da haben die gesehen, es ist Seligkeit, auf Schweizer Boden zu sein. Ja? Da waren die alle happy. Da sind die gehüpft vor Freude. Aber ich hoffe, jeder hat das Bild verstanden, ob wir nun bei Basel über die Autobahn fahren oder ob wir hier über den Bodensee gekommen sind. Wir müssen in der Schweiz angekommen sein, das heißt im Reich Gottes. Das ist nur ein Bild jetzt, ja? Wir müssen wissen, ich bin drin im Reich Gottes. Ich bin da nicht noch in so einem Niemandsland, sondern ich bin angekommen. Ich weiß, Christus ist in meinem Leben. So, da ist also die Grenze irgendwo auf dem Bodensee. Letzte Frage, was vernebelt die Gewissheit? Wir haben eben gesagt, was bestätigt sie? Wir müssen auch umgekehrt fragen, was vernebelt sie? Und da muss ich nennen Satans Taktik. Der Teufel ist ein böser Teufel. Der hat schon bei Adam und Eva versucht, ihre Gewissheit zu zerstören, sollte Gott gesagt haben. Und er hat sich seitdem nicht bekehrt. Der hat immer dieselbe Masche. Sollte das stimmen, dass Jesus alleine der Weg ist? Sollte es wirklich ohne Bekehrung nicht gehen? Aber ich bin doch evangelisch, ich bin doch katholisch, ich bin doch irgendwas, ja? Nein, du musst dich bekehren. Du musst dich bekehren, es geht nicht anders. Sollte er der einzige Weg sein? Ja, er ist der einzige Weg. Also Satans Taktik kann man nur begegnen, indem man sich auf das Wort Gottes, auf die Bibel stützt. Und bewusste, unvergebene Schuld in unserem Leben, wenn wir es als Christen nicht mehr genau nehmen mit der Sünde und plötzlich uns an Dinge gewöhnen, was wir da so alles anschauen und was wir alles machen und manche nehmen es dann auch mit der Steuer nicht genau und manche leben schon zusammen, als wäre man verheiratet und man ist gar nicht verheiratet und lauter solche Sachen. Wenn Christen sündigen und Kadaver der Sünde in ihrem Leben dulden, die werden ihren Verwesungsgestank eines Tages entfalten. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Das dürfen wir als Christen nicht. Wenn wir in Sünde fallen, jeder von uns kann sündigen, ich und du. Wir können sogar in schlimme Dinge fallen noch. Wir bleiben, sind und bleiben zu jeder Sünde und Schändlichkeit fähig, auch als Christen. Aber wenn wir gefallen sind, dann sagt die Bibel, der Gerechte fällt 7-mal und er steht wieder auf. Er steht sofort wieder auf. Wir brauchen nicht länger im Unfrieden mit Gott sein, wie es dauert, eine Sünde zu erkennen und zu bekennen. Und ich muss ein letztes nennen, sonst wäre das sehr ungerecht denen gegenüber, die an Depressionen schon gelitten haben oder leiden zurzeit. Das kann ganz viele Ursachen haben. Ich bin kein Arzt, es sind Ärzte unter uns, aber ich bin kein Arzt, aber ich weiß, dass es zum Beispiel mit der Schilddrüse zu tun haben kann oder mit anderen Dingen, was auch immer, wo sie immer herkommen mögen. Wenn man an Depressionen leidet, nicht an einer depressiven Verstimmung, das hat jeder mal, das kommt und geht, an echten, handfesten Depressionen, dann kann es sein, dass man die Heilsgewissheit vorübergehend verliert. Aber das heißt doch nicht, dass man das Heil verloren hat. Man kann es selber subjektiv in dem Moment nicht fassen, aber unser Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, auch nicht die Depressionen. Ich muss schließen, ich habe es angekündigt. Und ich möchte sehr persönlich schließen. Ich bin jetzt seit Donnerstag hier und durfte ein paar Vorträge weitergeben, hat mir Freude gemacht und ich fahre nachher nach Hause. Und da ist Baustelle bei Regensburg, ist kilometerweit Baustellenbereich und so. Ich will niemand Angst machen, aber stellt euch vor, da würde irgendeinem Auto der Reifen platzen und das kracht in Mainz rein und ich bin auf der Stelle tot. Ja, solche Sachen passieren jeden Tag auf der Autobahn. Und dann stehe ich vor Gott. Und Gott fragt mich, warum soll ich dich in meinen Himmel hineinlassen? Willst du mal diese Frage einen Augenblick auch dir selber stellen? Stell dir vor, du stehst vor Gott und Gott fragt dich, warum soll ich dich denn in den Himmel lassen? Was wirst du dann antworten? Ja, ich bin doch christlich, ich bin doch getauft, ich bin doch katholisch, ich bin doch evangelisch, ich habe mich doch bemüht, die Gebote zu halten. Was wirst du ihm antworten? Das alles wird dir die Himmelstüre nicht öffnen. Nichts davon. Ich sag's dir, ich mach's kurz. Du wirst verstummen, du wirst gar nichts sagen. Denn die Bibel sagt, dass wir auf 1000 Fragen Gottes nicht eine Antwort geben können. Nicht eine. Wir werden dastehen und verstummen, ich auch. Aber ich bin absolut gewiss, überzeugt, wie Paulus, überzeugt, dass in dem Augenblick Jesus Christus, mein Herr, mein Retter, mein Mittler, mein Bürger, mein Freikäufer, mein Erlöser, zwischen den heiligen Gott und mich hintreten wird und wird sagen, Vater, was hat er gesündigt? Ich habe alles bezahlt mit meinem Blut. Und dann darf ich mich in diesem Augenblick wie ein Kind in einer Gefahrensituation sich unter dem Mantel der Mutter versteckt, darf ich mich in diesem Augenblick in Christus bergen. Und da bin ich absolut sicher in Christus. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Verstehen wir, liebe Freunde, nichts an mir. Da brauche ich nicht aufzählen, ja, ich habe doch gepredigt, ich habe doch dies und das getan. Nein, nichts an mir. Das Heil ist außerhalb von uns, nicht in uns suchen, nicht den Puls dauernd fühlen. Nein, ich vertraue auf Christus und auf das, was er getan hat für mich. Und das durfte ich annehmen, das gehört mir, das ist auf mein Konto gebucht, das gilt für mich. So darf ich dann in die Wohnungen, die bereitet sind. Ach, ich wünschte, dass das jeder von uns, jeder, ohne Ausnahme, jeder so sagen könnte, ich weiß, ich darf in den Himmel, weil ich mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt habe. Und jetzt lebe ich mit ihm und ziehe fröhlich meine Straße mit ihm. Ich muss auch bald meine Straße ziehen, deswegen schließen wir jetzt erstmal die Predigt ab. Und ich habe jetzt noch zwei Sachen, die müsst ihr bitte noch erdulden, 2 oder 3 Minuten. Wird es noch dauern, aber ihr seid sehr tapfer. Da draußen auf dem Bistrotisch am Eingang, für diejenigen, die jetzt an den Abenden noch nicht da waren, da liegen kostenfreie Bücher. Die sind alle schon bezahlt, die könnt ihr mit gutem Gewissen mitnehmen. Ich will davon nichts mehr haben, ja, ich lasse die alle hier. Jesus ist der Weg, da sind die Vorträge drin, die an den Abenden dran waren. Der von heute Morgen ist leider nicht in diesem Buch, aber der wurde ja aufgenommen von den Jungs an der Technik. Den kann man auch nachhören, nicht nur den von heute, alle Vorträge wurden aufgenommen, die kann man nachhören. Das Buch und die alles, was da liegt, ist kostenfrei. Da drüben ist ein Büchertisch, da können wir nicht alles verschenken, es sei denn, jemand kommt zu mir und sagt, das Buch hätte ich so gerne, aber ich habe wirklich kein Geld, dann wird es selbstverständlich von mir geschenkt bekommen. Aber hier ist mein Lieblingsautor. Ich komme aus der Gemeinschaftsbewegung. Mein Großvater hat eine landeskirchliche Gemeinschaft gegründet, nachdem er sich 1905 in den Bibelstunden bei Fritz Binde bekehrt hat. Und Fritz Binde, das ist die Crème de la Crème des Pietismus. Der Pietismus hat nichts Größeres hervorgebracht als Fritz Binde. Ja? Da bin ich von überzeugt. Dieser Mann, der hat Bücher geschrieben, die haben eine Tiefe erreicht, wie ich sie bisher noch nicht kennengelernt habe. Ich habe weit über 1000 christliche Bücher gelesen, aber keines kommt daran an vom Geheimnis des Glaubens von Fritz Binde. Das habe ich jetzt aber nicht dabei, sondern dieses Genesene Seelen, das ist ein Lehrroman. Hier finden zwei Menschen zur Gewissheit des Heiles auf so bewegende Art und Weise. Er spannt den Bogen bis zum Schluss, dass ich den Leuten immer sagen muss, bitte fangt nicht abends an, das Buch zu lesen. Ihr werdet nicht aufhören können, ja. Es wird euch die ganze Nacht kosten. Aber nachmittags kann man das lesen oder morgens, ihr versteht mich. Genesene Seelen, ein wunderbarer Lehrroman von Fritz Binde. In wenigen Tagen ist Halloween. In unserem Volk, ja, wird fast nirgendwo mehr an den Reformationstag erinnert. Ja, wir verherrlichen nicht irgendeine Kirche und auch nicht einen Menschen. Martin Luther war auch nur ein Werkzeug Gottes, ja. Und ich glaube auch, wenn einzelne von uns aus der römisch-katholischen Kirche kommen, Luther ist auch dort inzwischen sehr angesehen. Hier haben wir Halloween, Süßes oder Saures. Wenn die Kinder kommen und wollen die Süßigkeiten abholen, gebt ihnen auch so einen Flyer mit, das Ding kostet 50 Cent. Oder so ein ganzer Packen, 10 Stück für 3 Euro, liegt draußen. Nehmt das mit, gebt ihnen auch da. Viele Eltern wissen gar nicht, was sie da machen, ja, dass sie einen völlig heidnischen Brauch da übernehmen. Hier sind auch junge Leute, für die habe ich überhaupt noch nichts empfohlen, ihr jungen Leute. Hier ist ein Vortrag von Roger Pugh, das ist ein Amerikaner, der aber akzentfrei Deutsch sprechen kann. Und der redet hier über Freundschaft, über die Zeit vor der Ehe. Und ich habe so einen guten Vortrag über das Thema wirklich bisher noch nie gehört. Und ich weiß, der Verlag hat das ein bisschen teuer gemacht. 5,95 Euro für eine CD, es tut mir leid. Ihr dürft das gerne für 5 Euro mitnehmen, 5 glatte Euro. Ja? Und das muss ja nicht jeder kaufen, ihr könnt das ja untereinander ausleihen. Aber das solltet ihr unbedingt hören. Oder wenn ihr Eltern sind, die das jemand geben wollen. Ich bin jemand, der liest morgens immer eine Auslegung zu dem, was ich in der Bibel lese. Ich nehme mir die Zeit dafür. Da habe ich vor einiger Zeit dieses Markus-Evangelium von David Pawson gelesen. Und ich war sowas von innerlich bereichert. Das Markus-Evangelium, dachte ich, das kennst du doch schon so gut. Ach, Pustekuchen, da habe ich das gelesen. Da sind mir aber so die Kronleuchter aufgegangen. Und ihr seht, das kostete mal 17,95 Euro. Das könnt ihr für glatte 5 Euro mitnehmen. Der Preis ist auch draufgeklebt. Und heute Morgen hatten wir das Thema Gewissheit und Rettung. Mein Freund Ray Virtue, den ihr hier abgebildet seht, auch ein Amerikaner, er ist im Januar diesen Jahres heimgegangen. Er lebt nicht mehr, er ist in den Himmel gegangen. Aber die letzten beiden Sachen, die ich euch vorstelle, sind von ihm. Er hat mich gebeten, dass nach seinem Tod noch zu veröffentlichen. Er hatte ein Buch geschrieben über den wahren Weg der Errettung und das kann euch auch sehr, sehr helfen. Der wahre Weg der Rettung von Ray Virtue. Und es gibt ein dickes Andachtsbuch von ihm, das heißt Gesunde Nahrung für die Seele. Das hat 820 Seiten, weil für jeden Tag 2 Seiten zu lesen sind, ja, und ich habe es schon längst durchgelesen mit meiner Frau, also da war keine einzige schlechte Andacht dabei. Und das kann man auch verwenden als Hilfsmittel für Bibelstunden und Predigten, Jugendstunden. Ein ganz dicker Brummer, aber sehr wertvoll für 19,90 Euro. Wer lieber hört als liest, ein letztes kein Buch mehr, eine DVD. Ich habe die vor anderthalb Jahren hier schon mal vorgestellt, als ich über Ehe gesprochen habe. Da sind noch 161 Vorträge drauf, 4 habt ihr gehört, 165 sind insgesamt drauf, aber ihr könnt euch denken, man muss immer demselben zuhören. Das müsst ihr ja nicht, aber wer das will, wer gerne Predigten hört, man muss zuerst einen Laptop haben, dann kann man es auf andere Datenträger überspielen. Danke, dass ihr so geduldig wart und euch das angehört habt, aber es ist wichtig, dass man sich mit guter Literatur eindeckt. Schließlich steht Weihnachten vor der Tür und Muttertag ist auch schon nicht mehr weit, also man muss sich immer eindecken mit guter Literatur. Ich hoffe, ihr habt mein Augenzwinkern gesehen. Zum Schluss möchte ich mich bedanken für die Einladung hierher zu euch. Ich war, wie gesagt, zum zweiten Mal hier. Meine Frau war auch schon zweimal hier. Und ich möchte mich bedanken für die Gastfreundschaft, die ich wieder erlebt habe im Hause Zajkowski und Hassel, in der Gemeinschaftsunterkunft. Und ja, vielen, vielen Dank auch für die anderen, die mich eingeladen hatten zum Essen. Ich war noch hier und da, ich habe mich so durchgefespert. Und ja, vielen, vielen Dank für wirklich die gute, nette Gemeinschaft hier. Alles bestens. Ich erlebe auch manchmal andere Unterkünfte und andere Gemeinden. Hier bei euch geht es uns immer sehr gut, meiner Frau und mir. Ich stehe noch zur Verfügung. Ich werde jetzt nicht gleich hier ins Auto rennen und wegfahren. Wenn mich noch jemand sprechen will, es ist möglich. Man kann auch hier oben in einen Extraraum gehen. Oder sind da jetzt die Kinder? Nicht. Der ist freigehalten. Also hier eine Treppe hoch. Auch dort kann man unter vier Augen sprechen. Ich kann auch noch mal den Halsweg erklären. Wenn jemand hier ist heute Morgen, der sagt, ich muss diese Gewissheit finden, ich will nicht weiterleben mit Ungewissheit, bitte sprecht jemanden an, dem ihr vertraut. Wenn ihr zu mir Vertrauen habt, ihr dürft zu mir kommen und wir ziehen uns da zurück und können diese Frage klären. Das ist mir sehr wichtig. Jetzt wir singen zusammen ein Lied und dann werde ich zum Schluss noch mit uns beten.